möchte heute über das Thema Großzügigkeit predigen und über die große Wirkung von kleinen Gesten. Großzügigkeit bedeutet, jemand anderem was Gutes zu tun, dass das Maß übersteigt, was normal ist, was irgendwie zu erwarten ist. Und eben das Ganze zu tun, ohne irgendwie Druck oder gar Zwang, ohne irgendwie so einen taktischen Hintergedanken, was man dann möglicherweise selber an Vorteil davon hat oder was man zurückbekommt. Das ist Großzügigkeit. Und dieses Video, das wir gerade eben gesehen haben, natürlich, das ist gut gemacht, keine Frage. Aber ich bin überzeugt davon, das spiegelt auch zutiefst was wider, was dem Herzen Gottes entspricht. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum das für uns so bewegend ist, dieses Video zu sehen, weil das Ebenbild ist, in dem wir selber auch geschaffen sind. Dieses Herz Gottes und das Ebenbild, als das wir geschaffen sind. Und Gott ist von Herzen großzügig und wir sind dafür geschaffen, von Herzen großzügig zu sein, auch wenn das bei vielen Menschen leider oft verschüttet ist. Und im Galaterbrief lesen wir, dass der Heilige Geist verschiedene Frucht in unserem Herz hervorbringt, verschiedene Charaktereigenschaften. Dort ist unter anderem aufgezählt Liebe und Freundlichkeit und Güte. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das zulassen, dass der Heilige Geist diese Dinge in unserem Herz zum Wachsen bringt, wenn wir wirklich Menschen von Herzen lieben, wenn wir gütig sind, wenn wir freundlich sind, dann kann das eigentlich gar nicht anders sein, dass Gott uns wieder zurückbringt zu diesem Herz der Großzügigkeit, das ihm so sehr entspricht. Und ich glaube, wie gesagt, das ist der Grund, warum dieses Video auch so bewegend ist. Nicht nur irgendwie die schöne Musik oder dass es eben gut gemacht ist. Jetzt, wenn wir das Stichwort Großzügigkeit hören, dann denken wir wahrscheinlich zuallererst mal an das Thema Geld, weil das natürlich auch ein Aspekt ist, ein Bereich, in dem man großzügig sein kann. Ich möchte aber heute eigentlich ganz gerne über einen anderen Aspekt von Großzügigkeit predigen. Es gibt einen Gedanken, den habe ich mal von Martin Bühlmann geklaut, Offenlegung. Und er hat gesagt, eigentlich, wenn man sich so die Bibel insgesamt anguckt, dann gibt es so drei große Bereiche, in denen wir als Nachfolger von Jesus aufgefordert sind, großzügig zu sein. Mehr zu tun als das, was normal oder erwartbar ist, ohne Hintergedanken, was wir davon haben, auch ohne Druck oder Zwang. Ja, ist auch klar. Aber drei Bereiche, in denen wir als Nachfolger von Jesus berufen sind, großzügig zu sein. Der erste Bereich ist so dieses ganze Thema Ressourcen, nenne ich das mal. Da gehört das Geld dazu, das Gott uns zur Verfügung stellt. Da gehört die Zeit dazu, die ich habe. Da gehört die Kraft, die ich habe. Dazu gehören Gaben und Fähigkeiten, die ich von Gott bekommen habe. Und wir sind als Nachfolger von Jesus berufen, mit diesen Ressourcen großzügig zu sein, anderen zum Segen zu werden. Ein zweiter Bereich, in dem wir zur Großzügigkeit berufen sind, ist Vergebung. Wir sollen großzügig darin sein, anderen Menschen zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Und ein dritter Bereich, und das ist der Bereich, über den ich heute gerne predigen möchte, ist, wir sind dazu berufen, großzügige Gastfreundschaft zu zeigen. Wir sollen gastfreundlich sein und dabei großzügig. Und Grundlage meiner Predigt heute sind zwei Verse im Hebräerbrief. Wer seine Bibel dabei hat, darf die sehr gern mal aufschlagen. Hebräerbrief, Kapitel 13. Hebräer 13, die Verse 1 und 2. Und dort schreibt der Verfasser: Liebt einander mit aufrichtiger Liebe. Vergesst nicht, Fremden Gastfreundschaft zu erweisen, denn auf diese Weise haben einige Engel beherbergt, ohne es zu merken. Was diese Sache mit den Engeln angeht, da gibt es unterschiedliche Auslegungen dazu. Auf jeden Fall ist es auch eine Anspielung auf eine Geschichte im Alten Testament, wo beschrieben wird, wie ein Mann namens Lot zwei Engel bei sich aufgenommen hat, ohne dass er wusste, dass es Engel sind. Und die Empfänger des Briefes sind ja die Hebräer, deswegen heißt er ja so. Sprich, es sind gläubige Juden aus Israel. Und das waren sicher Leute, die alle ausnahmslos diese Geschichte von Lot kannten. Also wenn hier der Verfasser schreibt, jemand nimmt Engel auf, ohne das zu wissen, dann hatten die mit Sicherheit auch diese Geschichte vor Augen. Und wie gesagt, darüber hinaus gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen. Da will ich mich jetzt heute auch gar nicht so sehr darauf konzentrieren, sondern mir geht es eigentlich eher so um diese Frage, was denn hier gemeint ist, wenn im Neuen Testament davon die Rede ist, dass wir gastfreundlich sein sollen. Und ich habe in der Vorbereitung im Internet eine Definition gefunden, die hat mir ziemlich gut gefallen. Dort wird das Wort Gast definiert und es hieß dort, ein Gast ist eine Person, die sich für eine bestimmte Zeit aufhält im Kreis von Personen, zu denen sie nicht gehört. Ich lese es nochmal. Ein Gast ist eine Person, die sich für eine bestimmte Zeit aufhält im Kreis von Personen, zu denen sie nicht gehört. Und der Grund, warum mir diese Definition ganz gut gefällt, ist, dass ich so an mir selber beobachte, so bei dem Stichwort Gastfreundschaft, da habe ich zuallererst irgendwie so eine Assoziation, dass ich sage, naja, da kommt dann halt jemand in mein Haus und ist dort und übernachtet dort oder so, das ist Gastfreundschaft. Aber diese Definition, die ist in dem Sinne nicht ortsgebunden, also das heißt, es geht erstmal gar nicht um dein Haus oder deine Wohnung oder so, sondern das heißt im Prinzip, dass du durchaus jemand auch einladen kannst zu dir nach Hause. Es kann aber auch einfach bedeuten, dass du zum Beispiel bei Mahl und Zeit hier bei uns in der Gemeinde zu jemandem sagst, hey, hast du nicht Lust, dich zu uns an unseren Tisch mit dazuzusetzen? Also Gastfreundschaft ist nicht unbedingt an dein Haus oder an deine Wohnung gebunden. Und zum anderen, das hat auch gar nicht so sehr was mit diesen Grundbedürfnissen, Übernachten und Essen zu tun oder nicht zwangsläufig. Natürlich kann das auch eine Rolle spielen, aber eigentlich geht's beim Thema Gastfreundschaft vor allem darum, Beziehungen zu leben, Leben zu teilen. Und wie gesagt, das kann in deiner Wohnung passieren, das kann was mit Übernachtung zu tun haben. Aber das ist eigentlich, das folgt eher daraus, dass wir Menschen mit Liebe begegnen, Leben teilen, Beziehungen bauen. Und das ist es, worum es im tiefsten Kern bei Gastfreundschaft eigentlich geht. Und der Hebräerbrief verknüpft eben das Thema Gastfreundschaft mit dem Thema aufrichtige Liebe. Also man kann ja Leute auch, sage ich mal, relativ lieblos irgendwie zu sich an den Tisch holen. Aber der Hebräerbrief sagt, es geht darum, dass wir Menschen aufrichtig lieben. Alles andere folgt daraus. Und spannend finde ich auch, dass hier das Wort Gastfreundschaft an dieser Stelle im Urtext, also im Urtext findet man das griechische Wort Philoxenia, das bedeutet, wenn man das wörtlich übersetzt, eigentlich Fremdenliebe. Das finde ich auch einen spannenden Gedanken und die Übersetzung sagt es ja auch, vergesst nicht fremden Gastfreundschaft zu erweisen und hier geht es wirklich um Fremdenliebe. Und an dieser Stelle muss man, glaube ich, mal kurz einhaken, um das besser zu verstehen, worum es dem Autor des Hebräerbriefs hier geht. In unserem Sprachgebrauch ist ein Fremder jemand, von dem ich nichts weiß und den ich nicht kenne. Die Steigerung des Fremden ist dann der Wildfremde. Und so diese Vorstellung, dass die Bibel uns auffordert, hier wildfremde Leute in unser Leben reinzulassen, am besten noch in mein Haus und so, da kann einem dann schon mal auch ein bisschen ein Igel im Bauch aufgehen. Aber die Bibel versteht unter dem Fremden eigentlich zunächst mal was anderes. Fremde in der Bibel sind Menschen, die kein Beziehungsnetzwerk haben. Menschen, die keinen Ort haben, wo sie sagen, das ist mein Zuhause, da gehöre ich hin. Und im Alten Testament werden die Fremden häufig genannt im Zusammenhang mit Witwen, mit Waisen, mit Armen. Das sind so vier Gruppen, die ganz oft im Alten Testament erwähnt werden, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht. Also sprich, ein Fremder ist vor allem mal ein Mensch, der in einer bestimmten Lebenssituation ist und nicht so sehr einfach jemand, von dem du halt nichts weißt und den du nicht kennst. Und Beispiele für Fremde im Sinne der Bibel sind zum Beispiel ganz undramatisch Leute, die halt ganz frisch nach Dresden gezogen sind und einfach noch niemanden kennen hier in der Stadt. Das ist ein Fremder. Oder ganz klassisch der Flüchtling, der alles zurückgelassen hat und jetzt hier in Dresden ist, ein Fremder. Oder alte Leute, die keine Familie mehr haben oder vielleicht keine Familie vor Ort. Oder Leute, die vor kurzem geschieden worden sind und deswegen vielleicht einen ganz großen Teil ihres Beziehungsnetzwerks verloren haben. Oder vielleicht auch Leute, die seit Jahr und Tag in der Gemeinde sind und trotzdem einsam sind. Leute, die aus welchen Gründen auch immer keine Freunde haben. All das sind im Sinne der Bibel Fremde, egal wie gut man sie kennt oder nicht kennt. Und die Bibel sagt, seid gastfreundlich zu diesen Leuten, teilt Leben mit solchen Leuten, liebt solche Leute aufrichtig. Und es ist auch ein so ein Punkt, wo sich Gemeinde wirklich von der Welt unterscheidet oder unterscheiden sollte, weil das natürlich auch oft Leute sind, die eigentlich wenig oder vielleicht sogar gar nichts geben können in ihrer Situation. Also sprich, da kannst du nicht erwarten, dass du auch ganz viel zurückkriegst. Und gerade da sagt die Bibel, liebt solche Leute aufrichtig. Macht das Kontrastprogramm zu so vielen Dingen, die man draußen in der Welt sieht. Und daneben, der Vollständigkeit halber, sind wir natürlich auch ganz allgemein aufgerufen, gastfreundlich zu sein, Menschen zu lieben, Leben zu teilen, auch wenn sie keine Fremde sind, im Sinne der Bibel. Paulus schreibt im Römerbrief, wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für eure Gäste euer Haus. Oder Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Und für Paulus ist dieses Thema Gastfreundschaft so wichtig, dass er an zwei Stellen sogar sagt, gastfreundlich zu sein ist eine Voraussetzung dafür, dass Menschen in der Gemeinde geistliche Verantwortung übernehmen können. Er schreibt im 1. Timotheusbrief eine ziemlich lange Aufzählung von so Qualifikationen, die ein Ältester mitbringen sollte. Und in einem Vers schreibt er eben, ein Ältester sollte Selbstbeherrschung haben, besonnen leben und einen guten Ruf besitzen. Er soll gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Und all diese lange Latte von Dingen, wo ganz vieles dabei ist, wo man sagt, ja, also völlig klar, ohne das kannst du kein Ältester sein oder sonst irgendwie Verantwortung haben, geistlicher Art. Und Paulus stellt in diese Reihe mit rein, dass man eben auch gastfreundlich sein soll. Jetzt, warum ist Paulus und auch an anderen Stellen in der Bibel, warum ist dieses Thema Gastfreundschaft so wichtig? Wenn wir Gastfreundschaft so umsetzen, wie die Bibel das nahelegt, oh, vielen Dank, ja, das ist toll, danke dir. Wenn wir Gastfreundschaft so leben, wie die Bibel das eben auch skizziert, also mit aufrichtiger Liebe, beziehungsorientiert, dann heißt es auch, wir erlauben Menschen, Anteil zu nehmen in einem persönlichen Bereich unseres Lebens. Und ich glaube, das ist ein Schritt, von dem ganz große Kraft ausgeht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal als Schüler in der 11. Klasse auf Schüleraustausch war in Kanada, in Bancroft, habe ich dem John schon angekündigt, der freut sich jetzt, weil er Bancroft auch kennt. Und ich hatte da irgendwie ein Gespräch mit einem Lehrer an der Highschool und der hat erzählt, er war mal jahrelang in der Arktis als Lehrer und hat dort in irgendeiner Inuit-Siedlung Englisch unterrichtet. Und das fand ich irgendwie spannend, hat nachgefragt. Und seine spontane Reaktion war, ach naja, wenn es dich interessiert, komm doch am Samstag zu uns nach Hause, wir grillen irgendwas, ich zeig dir Bilder und erzähl dir mehr drüber. Und ich kann mich da noch echt gut dran erinnern, dass ich in dem Moment ja echt geplättet war, weil ich habe das noch nie erlebt, dass ein Lehrer zu einem Schüler, den er also praktisch nicht kennt, einfach sagt, hey, komm doch mal zu mir nach Hause, wir grillen was, ich erzähle dir aus meinem Leben. Und das war eine Erfahrung, das hat, ja, es hat jetzt nicht mein Leben verändert, aber ich weiß in dem Moment, wow, das hat mich geplättet. Und in diesem Sinne hat es eine große Kraft, wenn wir Menschen erlauben, Anteil zu nehmen in persönlichen Bereichen unseres Lebens. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Kraft eine Wirkung entfaltet, die unsere Gemeinde zutiefst verändern kann. Zum einen ist es so, dass Leben teilen ganz schlicht und ergreifend eine Voraussetzung ist für ein authentisches Miteinander. Wir können nur authentisch miteinander unterwegs sein, wenn wir voneinander wissen, wenn wir nicht nur die Fassade kennen und die Bühnenschau, sondern auch einfach voneinander wissen, ja, wie sieht's im Inneren aus, wo sind vielleicht Kämpfe, Herausforderungen. Und das heißt nicht, dass jeder alles wissen muss, aber es heißt einfach, es sollte Menschen geben, bei denen ich einfach weiß, die lasse ich in mein Leben gucken, die lassen mich in ihr Leben gucken und wir können dort wirklich auch einander die Lasten tragen, uns ermutigen, uns Vergebung zusprechen, wo es dran ist. Und in diesem Sinne ist Leben teilen eine Voraussetzung dafür, dass wir authentisch als Familie, als Gemeindefamilie zusammen unterwegs sein können. Dann ist Leben teilen einer der besten Wege überhaupt, das Evangelium weiterzugeben oder andere Menschen auch in ihrem Jüngerschaftsprozess mit Jesus vorwärts zu bringen. Und Menschen in ihre Jüngerschaft vorwärts zu bringen, ist ja auch nicht nur eine Aufgabe von Leitern oder so. Wenn ihr an den Missionsbefehl denkt, Matthäus 28, Jesus sagt, macht zu Jüngern alle Völker, und er macht da keine Einschränkung, wenn ihr Leiter seid oder Pastoren oder so, sondern wir alle sind dazu beauftragt, andere zu unterstützen, dabei in ihrer Beziehung zu Jesus zu wachsen. Und wenn wir miteinander Leben teilen, dann ist es ganz unvermeidlich, dass wir auch alles miteinander teilen, was zu uns für unser Leben wichtig ist. Lass mich da ein konkretes Beispiel machen. Wir hatten letzten Mittwoch Hauskreis, da waren wir bei der Familie Bader zu Gast. Und kommt nichts Negatives, der Falco guckt gerade ein bisschen erschrocken. Und bei uns im Hauskreis ist es immer so, dass wir mit einem gemeinsamen Abendbrot starten. Und jetzt, wer Falco und Sarah kennt, der weiß, das gehört zu denen Leuten in unserer Gemeinde, denen Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, denen es sehr wichtig ist, fair gehandelte Produkte zu kaufen, die oft in der VG oder im Bioladen einkaufen und nicht beim Aldi in der Ecke, obwohl das wahrscheinlich billiger und bequemer wäre, immer wieder. Und mein springender Punkt ist, Falco und Sarah, die müssen dich da gar nicht irgendwie vollpredigen oder dir Vorträge halten oder so. Du sitzt an diesem Abendbrottisch und du siehst einfach, was für Produkte vor dir stehen. Und du weißt sofort, das sind Menschen, denen sowas wichtig ist. Und auf diese Art und Weise gibt es immer wieder ganz viele Punkte, wo wir das gar nicht vermeiden können, dass Leute mitkriegen, was uns im Leben eigentlich wirklich wichtig ist. Wie du mit deiner Frau umgehst oder deinem Mann, wie du deine Kinder behandelst, was für ein Auto vor deiner Tür steht. Und. Welche Bücher in deinem Regal stehen. Und wenn es dir wichtig ist, deinen Lebensweg mit Gott zu gehen und du dein Leben mit anderen Leuten teilst, dann ist es einfach früher oder später unvermeidlich, dass die Leute das mitkriegen, dass es in deinem Leben ein wichtiger Punkt ist. Und das ist so eine weitere Sache, wo Leben teilen, wo Gastfreundschaft eine große Kraft entfaltet und Gemeinde verändern kann. Nicht nur in diesem evangelistischen Sinne, sondern auch natürlich, weil ich ja mitkriege, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der vielleicht schon viel mehr Erfahrung hat mit seinem Weg, mit Jesus, wie tickt der, wie trifft der Entscheidungen und so, da profitiere ich auch einfach davon, was mein Weg mit Jesus angeht. Und einen dritten Punkt will ich auch ansprechen. Gott nutzt diese Kraft, die vom Leben teilen ausgeht, auch immer wieder, um Leute wiederherzustellen, Leute heil zu machen, die verletzt worden sind von anderen Menschen. Leute, die vielleicht gemobbt worden sind in der Schule oder von Kollegen, die vielleicht aus einer dysfunktionalen Familie kommen, wo sie irgendwie nie gehört haben, dass sie geliebt sind und gewollt und wertvoll. Oder Menschen, die vielleicht aus irgendwelchen ganz anderen Gründen einfach durchs Raster fallen, die keine Freunde haben, die allein in ihrer Wohnung sitzen und im Internet surfen, weil sie niemand haben. Und manchmal ist so mein Empfinden so, dass wir gestandene Christen, sage ich mal, das ist irgendwie so gewohnt sind, dass wir einen Ort haben, wo Menschen nett zu uns sind, wo wir in der Regel anständig behandelt werden, dass wir manchmal so dazu neigen, uns auf die Momente zu fokussieren, wo es dann auch einfach mal menschelt, wo es mal schwierig wird und darüber manchmal vergessen, wie so ein Ort auf Menschen wirkt, die keinen Ort haben in ihrem eigenen Leben, wo sie einfach dazugehören können, wo sie akzeptiert sind, wo sie nichts leisten müssen, wo man nett und anständig zu ihnen ist. Ich erinnere mich so in dem Zusammenhang immer an den Göran. An einige von euch, denke ich, können sich auch noch an ihn erinnern. Göran war ein junger Mann, der eine ganz schwierige Lebensgeschichte hatte, also der von frühester Kindheit an wirklich die schlimmsten Sachen erlebt hat, die du irgendwie so als Mensch in der westlichen Welt erleben kannst. Und für ihn war die Vinja Dresden und auch andere Christen, mit denen er zusammen war, für ihn war das wirklich irgendwie so eine völlig neue Welt. Das war was ganz anderes, als er bisher in seinem Leben kennengelernt hat. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben hier mal eine Veranstaltung gemacht und da wollten wir einfach auch im Vorfeld irgendwie dann irgendwie was kochen, dass wir was zu essen auf den Tisch stellen können und haben so irgendwie gefragt, wer kann sich vorstellen zu kochen. Der Göran hat dann irgendwie hier gerufen und ich weiß es noch wie heute, wie stolz der Göran drauf war, dass er hier einen Beitrag leisten durfte. Mensch, die machen was und ich darf hier was dazu beitragen. Hat sich überschwänglichst bei mir dafür bedankt, dass er hier was arbeiten darf. Auch mal schön als Gemeindeleiter. Und für den war das einfach, das, wie gesagt, das war eine neue Welt für den. Und ja, die den Göran kannten, die wissen ja auch, dass er leider gestorben ist inzwischen. Aber für mich ist er so ein Paradebeispiel, welche Kraft das auf Menschen hat, dazugehören zu dürfen, die bisher in ihrem Leben diese Erfahrungen noch nicht machen durften. Und einfach mein Appell an dieser Stelle ist, hey, lasst uns das nicht unterschätzen. Das ist ja, ja, wenn Dinge nicht rundlaufen in der Gemeinde, das ist ja gut und richtig, dass wir darüber diskutieren und es gibt auch mal Streit und es gehört alles dazu. Hey, aber lasst uns das nicht geringschätzen, was für einen Schatz wir aneinander haben. Und wie gesagt, das sind so drei Bereiche, wo ich einfach denke, da wird Gastfreundschaft unsere Gemeinde verändern. Durch das authentische Zusammensein, durch einfach das Wachsen in der Jüngerschaft, dadurch, dass Menschen Gott kennenlernen, die ihn heute noch nicht kennen, und auch dadurch, dass wir Menschen, die es im Leben schwer gehabt haben, weil andere Menschen an ihnen schuldig geworden sind, so dadurch segnen können, dass wir einfach sie teilhaben lassen an unserem Leben, dass wir sie ein Teil im Kreis der Personen sein lassen, zu denen wir selber gehören. Abschließend möchte ich einfach gern noch einen Tipp und zwei Gedanken mit euch teilen, wie das denn jetzt ganz praktisch aussehen kann, großzügige Gastfreundschaft zu leben. Der Tipp ist folgender. Der Peter Müller hat im Juli letzten Jahres eine ganz tolle Predigt gehalten, mit dem Titel Leidenschaftliches Leben. Und er hat darin ganz viele inspirierende Beispiele genannt, wie er großzügige Gastfreundschaft lebt bei seinen Kollegen, bei seinen Nachbarn, wie er da tolle Erfahrungen macht. Also wenn du eine Inspiration suchst, wie kann das aussehen, wie kann ich großzügig Gastfreundschaft leben, dann einfach die Ermutigung, guck auf unsere Homepage, Juli 2016, Peter Müller, leidenschaftlich leben. Eine wirklich sehr, sehr hörenswerte Predigt dazu. Dann nochmal eine sehr gute Predigt gemacht später, aber zu diesem Thema Gastfreundschaft, Juli 2016. Und meine beiden Gedanken dazu. Der erste Gedanke, der mir wichtig ist, ist Großzügigkeit ist immer was Relatives. Jesus sagt mal an einer Stelle, wenn eine arme Witwe ein paar Groschen in den Opferstock, ins Kollektenkörbchen reinwirft, dann ist das mehr Großzügigkeit als irgendwie ein Reicher, der halt von dem Überfluss, den er hat, halt da einfach einen großen Geldschein reinwirft. Und ich denke, genau das Gleiche gilt auch so zu diesem Thema Gastfreundschaft. Wenn jemand irgendwie viel Zeit hat, ein großes Wohnzimmer, wenn jemand sagt, ich liebe es zu kochen für andere Leute, dann ist großzügige Gastfreundschaft was anderes, als wenn jemand wenig Zeit hat, vielleicht eine winzige Wohnung hat, vielleicht sagt, naja, also kochen ist wirklich nicht mein Ding. Und ja, und wenn es dir so geht, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie gut umsetzen kann, dann lass dir mit auf den Weg geben, was im 2. Korintherbrief steht, Kapitel 8. Dort heißt es, gebt so viel, wie ihr entbehren könnt. Wenn ihr wirklich dazu bereit seid, kommt es nicht darauf an, wie viel ihr erübrigen könnt. Gott möchte, dass ihr gebt, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt. Denn ihr sollt natürlich nicht so viel geben, dass ihr nachher selbst nicht mehr genug habt. Und in dieser Stelle geht es erstmal ganz unmittelbar um das Thema Geld, aber das ist auch 1:1 übertragbar auf das Thema Gastfreundschaft. Gott erwartet nicht von dir, dass du irgendwas tust, was du nicht tun kannst. Du musst für niemanden 5-Gänge-Menü zaubern, wenn halt einfach Kochen nicht dein Ding ist. Gott erwartet nicht, dass du für deine Gäste mehr investierst, als du hast. Ja, also niemand sagt, du musst so viel Zeit für deine Gäste aufbringen, dass du keine Zeit mehr für deine eigene Familie oder dein eigenes Leben hast. Aber Gott ermutigt dich, bring das, was du erübrigen kannst. Und lasst uns an dieser Stelle nicht unterschätzen, welche große Wirkung kleine Gesten haben können. Und wenn das nur ist, zum Beispiel, dass man mal in der Mittagspause so ein Gefühl hat, mein Kollege macht ein bisschen niedergeschlagenen Eindruck und sie ihm sagt, hey, hast du Lust, gehen wir zusammen was essen in der Mittagspause? Und es gibt Lebenssituationen, in denen so eine einfache Frage die ganze Welt bedeuten kann. Lass uns das nicht gering schätzen. weitere Möglichkeiten, mit einem, ich sag mal, relativ niedrigen Aufwand wirklich Gastfreundschaft ganz praktisch zu leben, ist zum Beispiel die, ja, ich nenne es mal so, die Asylaktionen, die wir hier in der Gemeinde machen. Wir waren ja beispielsweise jetzt im Januar, waren wir grillen dort im Flüchtlingsheim auf der Großenhainer Straße. Und eigentlich letztlich alles, was es dazu braucht, ist zu sagen, hey, ich nehme mir mal 1-2 Stunden Zeit dort, wo ich es kann. Und wir stellen uns dorthin und wir machen einen Grill an, ist ja auch an sich schön. Und wir gucken einfach, dass wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Wir lassen sie teilhaben an unserem Kreis und freuen uns gleichzeitig, wenn wir teilhaben dürfen an ihrem Kreis und vermitteln dadurch aufrichtige Liebe, Wertschätzung, versuchen Beziehung zu bauen. 1-2 Stunden dort bei prächtigem Wetter in dem Hof stehen. Und es wird sicher auch in diesem Jahr andere Aktionen geben, die wir mit den Flüchtlingen zusammen machen. Also das ist ein Weg, wie man das tun kann. Eine weitere ganz praktische Möglichkeit bei uns in der Gemeinde ist Mahl und Zeit. Mahl und Zeit haben wir damals so, also vor allem mal natürlich die Steffi, aber wir haben das eigentlich angeleiert, weil wir gesagt haben, es soll eine Möglichkeit geben, wo Begegnung stattfindet in der Gemeinde, wo Beziehungen wachsen können. Daraus ist diese Idee von Mahl und Zeit entstanden. Und es werden zum Beispiel einfach Leute gebraucht, die sich vorstellen können, einen Beitrag zum Buffet zu leisten oder zu sagen, ich koche ab und zu mal eine Suppe für dieses Mahl und Zeit. Ja, weil das einfach diesen Rahmen schafft, in dem die Bedingung stattfinden kann. Also wenn du jemand bist, der sagt, ich koche ganz gern, aber ich habe vielleicht nicht das Wohnzimmer, um viele Leute einzuladen, dann ist hier eine Möglichkeit mit einem großen Topf Suppe, den man zum Beispiel auch hier in der Küche kochen kann, 30 Leute auf einmal glücklich zu machen. Selbst mit kleinem Wohnzimmer. Oder wenn du sagst, Kochen ist nicht mein Ding, dann ist es auch möglich zu sagen, ja, alle zwei Monate bin ich mal bereit, eine halbe Stunde zu investieren, um beim Aufwaschen hinterher mitzuhelfen. Auch das braucht es natürlich, damit das Ganze stattfinden kann. Oder ich bin ab und zu mal bereit, bei Mahl und Zeit mit Leuten zu sprechen, die vielleicht neu sind in der Gemeinde, die vielleicht noch nicht so gut vernetzt sind. Neulich, also ist schon ein paar Monate her, hat mir jemand erzählt aus der Gemeinde, dass er es vermeidet, bei Mahl und Zeit dabei zu sein, weil er sagt, mir geht's immer so, ich sitze da und keiner will mit mir reden. Und seitdem ist diese Person 2-mal bei Mahl und Zeit gewesen, als ich jetzt irgendwie auch da war. Und ich habe das mal bewusst ein bisschen beobachtet. Und irgendwie muss ich sagen, ja leider, es ist kein ganz abwegiger Eindruck, den die Person dort hat. Bei diesen beiden Malen saß die Person ganz oft allein da und es hat niemand mit ihr geredet. Und ich sage uns das jetzt nicht deshalb, damit wir uns jetzt hoffentlich irgendwie alle schlecht fühlen dabei oder so, weil ich absolut unterstelle, dass wir da an dem Punkt nicht gleichgültig sind oder so, aber meine Bitte an dem Punkt wäre einfach, lass uns doch achtsam sein, wo Leute da sitzen und irgendwie mit niemand im Gespräch sind. Und vielleicht sagen, irgendwie mir ist ja klar, wie das ist bei Mahl und Zeit, dann hast du deine Leute, mit denen du super auskommst und du wirst hören, wie es denen geht. Und ja, und das darf ja auch sein und das soll ja auch sein, aber eine Möglichkeit wäre doch zu sagen, okay, jedes dritte oder jedes vierte Mal reserviere ich mir diese Zeit, um mal mit jemandem zu reden, der nicht zu meinem eigenen, sag ich mal, Beziehungsnetzwerk so eng dazugehört. Und wenn das jeder macht, dann gibt es niemand mehr, der bei Mahl und Zeit allein da sitzt und sagt, keiner redet mit mir. Und sicher gibt es noch unzählige andere Beispiele, wo man ganz praktisch großzügige Gastfreundschaft leben kann, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und dann der zweite Gedanke, den zweiten Gedanken mache ich jetzt kurz, weil die Zeit auch fortgeschritten ist. Ich möchte uns ermutigen, die Erwartung zu haben, dass Gott was Übernatürliches machen kann, wenn wir bereit sind, diese kleinen natürlichen Gesten zur Verfügung zu stellen. Ein kleines Gespräch bei Mahl und Zeit, ein kurzer Smalltalk mit meinen Nachbarn, was auch immer. Und gerade dann, wenn wir sagen, das sind so Sachen, da tue ich mich gar nicht so leicht, wenn du sagst, ich bin irgendwie nicht der geborene Smalltalker, da gehöre ich auch dazu, ich bin irgendwie furchtbar schlecht im Smalltalk. Oder wenn du sagst, ja, ich koche einfach nicht gern, oder wenn du, keine Ahnung, was auch immer, gerade dann, hab doch den Mut zu sagen, das sind meine 5 Brote und meine 2 Fische. Gott, ich biete dir das an. Und lass uns einfach mal gucken, was du draus machst. Und ich kann sagen, das ist jetzt sozusagen der Abschluss so aus meinem eigenen Leben. So eine kleine Geste ist was, was mich auch geistlich wirklich tief geprägt hat. Ich habe die Geschichte irgendwann schon mal erzählt im Gottesdienst. Ich weiß, als ich so ganz frisch mit Jesus unterwegs war, da war ich irgendwie ein 14-jähriger Teenager und da war irgendwie so ein Gottesdienst bei uns in der Gemeinde und da saß irgendwie so eine Gruppe von so 16-, 17-Jährigen, die auch zur Gemeinde gehört haben und ich komme so rein wahrscheinlich wart ihr alle mal 13, 14 und ihr wisst, wie das ist. Du setzt dich da nicht einfach zu einem 17-Jährigen dazu, weil ja, das ist so ungefähr die gefühlte Entfernung Erde-Mond, wenn du 13 bist und der ist 17. Ja, und die sehen mich reinkommen und meinen dann einfach nur, hey, ach komm, setz dich doch zu uns, du gehörst doch dazu. Und ich bin sicher, von denen erinnert sich kein Mensch mehr an diese Situation. Aber das war was, was mich damals so von den Socken gehauen hat, wo ich wirklich gesagt habe, hey, wenn das Gemeinde ist, dann schlägt dafür mein Herz. Das ist meine Leidenschaft, dass Menschen, die das Gefühl haben, hey, da kannst du dich nicht dazusetzen, du bist viel zu uncool und zu jung und du hast nichts zu geben und dann sagen Leute, hey, setz dich doch dazu, du gehörst zu uns. Und das ist was, was wirklich bis heute eine Leidenschaft in meinem Leben ist, die ganz wesentlich von dieser Erfahrung kommt. Kleine Geste, große Wirkung. Trau Gott zu, dass er was Großes macht aus dem Kleinen, was du geben kannst. Amen.